NDR Info. Echo des Tages.
The International Olympic Committee has the honor of announcing that the 23rd Olympic Winter Games in 2018 are awarded to the city of Pyeongchang.
The winner is Pyeongchang. In Südkorea werden die Olympischen Winterspiele 2018 ausgetragen. Mehr dazu später live aus Durban, wo das Olympische Komitee heute entschied. Außerdem Leos für die Saudis, aktuelle Stunde im Bundestag zum Panzergeschäft, Milliardengeschenke, Bundeskabinett beschließt Steuersenkungen und Haushalt 2012. Der weiße Schwan segelt weiter, Verteidigungsausschuss zu Gorch-Fock-Untersuchungsbericht. Täuschungsversuch dementiert. Niedersachsens Kultusminister unter Plagiatsverdacht. Kampf den Fett- und Zuckerbomben. EU-Parlament beschließt strengere Lebensmittelkennzeichnung. Und wie schlimm steht's um Portugal? Ratingagentur Moody's stuft Staatsanleihen um 4 Punkte zurück. Durch die Sendung führt sie Holger Senzel. Der Leopard gilt als der beste Kampfpanzer der Welt. Auch bei Saudi-Arabien weckt das deutsche Kriegsgerät Begehrlichkeiten. Angeblich gibt es einen milliardenschweren Rüstungsdeal über 200 Leopard 2A7+. Die Bundesregierung hat sich unter Berufung auf Geheimhaltung nicht geäußert, gerät aber unter Druck. Mitten im arabischen Frühling Hightech-Waffen an ein autoritäres Regime liefern? Am Nachmittag gab es dazu im Bundestag eine Aktuelle Stunde. Arne Meyer hat zugehört.
5 dringliche Anfragen und eine Aktuelle Stunde. Die Opposition im Deutschen Bundestag versuchte so einiges, um Licht ins Dunkel des umstrittenen Panzerdeals mit Saudi-Arabien zu bringen. Wirklich vorangekommen sind Grüne, SPD und Linke nicht. Denn die Bundesregierung bemühte sich heute, das Thema rund um die angeblich bereits beschlossene Lieferung von 200 Leopard-Kampfpanzern an Saudi-Arabien auf kleiner Flamme zu kochen. Etwa 2 Stunden lang stellte sich zunächst der parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium Hans-Joachim Otto den Fragen der Opposition und er wiederholte sich dabei immer und immer wieder. Bei besonders brisanten Rüstungsexporten treffe der Bundessicherheitsrat die Entscheidung. Diesem Gremium gehören die Kanzlerin sowie unter anderem Bundesaußenminister Westerwelle und Bundeswirtschaftsminister Rösler an. Was sie dort besprechen und entscheiden, geheim.
Daher kann, dafür haben Sie sicherlich Verständnis, die Bundesregierung zu den Presseberichten über angebliche Entscheidungen des Bundessicherheitsrates keine Stellung nehmen. Das war noch nie anders.
Für die Opposition eine Steilvorlage, die sie in der Aktuellen Stunde zum gleichen Thema aufnahm. Grünen-Fraktionschef Jürgen Trittin kritisierte dabei allen voran Kanzlerin Merkel und ihre Minister Westerwelle und Rösler. Ihnen warf er vor, auf der falschen Seite zu stehen. So habe Saudi-Arabien die jüngsten Proteste im Nachbarland Bahrain blutig niedergeschlagen.
Alle 3 stehen nicht auf der Seite der Bevölkerung von Bahrain. Sie stehen nicht auf der Seite der Demokratie. Schwarz-Gelb steht an der Seite der Despotie.
Lassen Sie den Leopard im Dorf. Mit diesen Worten konterte Joachim Pfeiffer von der Union. Deutschland hat die restriktivsten Rüstungsexportrichtlinien der Welt, hob er hervor. Allerdings gab es auch kritische Worte aus den Reihen der Regierungsfraktion. So gab der FDP-Abgeordnete Rainer Stinner zu, auch ihn habe die Meldung überrascht. Und deshalb appellierte er an die Bundesregierung,
einen Weg zu suchen unter Einhaltung der bestehenden Regulierungen, dass wir hier eine öffentliche Debatte haben. Und der Deutsche Bundestag ist einem Informationsbedürfnis für die Grundlage dieser Entscheidung, falls sie denn gefallen sein sollte, beteiligt wird. Das muss auch hier heute so deutlich von mir gesagt werden, meine Damen und Herren.
Womit er prinzipiell auf der Linie von SPD-Chef Sigmar Gabriel lag. Der drückte sich allerdings noch deutlich kritischer aus. Die Bundesregierung scheue sich, ihre außenpolitischen Grundlinien zu erläutern. Ihr fehle schlicht und einfach der Kompass, so Gabriel. Darüber hinaus mutmaßte der Sozialdemokrat, Schwarz-Gelb habe sich mit diesem Panzerdeal gewissermaßen auf ein Tauschgeschäft eingelassen, weil sich die Koalition im UN-Sicherheitsrat enthalten habe, als es um das Mandat für den Libyen-Einsatz ging. Sitzungsleiterin Katrin Göring-Eckardt hatte dabei ihre Probleme, Gabriel zu bremsen.
Sie haben Deutschland preisgegeben mit seinen Interessen zu Lasten der Menschenrechte in Saudi-Arabien.
Herr Kollege.
Das war allerdings noch gar nichts gegen Gregor Gysi. Gut 5 Minuten Redezeit nahm sich der Linksfraktionschef. 5 Minuten, in denen Gysi vor allem eines tat, Dampf ablassen.
Was ist denn Saudi-Arabien für ein Land? Was herrschen denn dort für Zustände? Es gibt keine Wahlen. Es gibt keine legale Opposition. Es gibt Todesurteile. Es gibt Folter.
Es gibt öffentliche Auspeitschung. Und dahin liefern Sie Waffen.
Und das, so Gysi, ist vor allem eines nicht zu fassen.
Zur Debatte um das Panzergeschäft mit Saudi-Arabien jetzt auch der Kommentar im Echo des Tages von Andreas Flocken.
Guido Westerwelle spricht gerne von einer wertegebundenen deutschen Außenpolitik. Die sieht vor, Demokratie und Menschenrechte zu fördern. Um die Menschenrechte aber steht es in Saudi-Arabien nicht zum Besten. Prügelstrafe, willkürliche Verhaftungen, Todesstrafe, Frauen, die nichts zu melden haben. Demokratie sieht anders aus. Mit dem Export von Leopardpanzern in das autoritäre Königreich verstößt die Bundesregierung gegen die eigenen seit mehr als 10 Jahren geltenden Rüstungsexportrichtlinien. Denn darin wird eine Exportgenehmigung unter anderem von der Menschenrechtssituation in dem Empfängerland abhängig gemacht. Außerdem verbieten die Richtlinien die Lieferung von Kriegswaffen in Länder, in denen bestehende Spannungen durch den Export verschärft werden könnten. Diese Gefahr ist offensichtlich, denn der Mittlere Osten befindet sich im Umbruch. Saudi-Arabien fürchtet sich vor dieser Entwicklung. Das Land hat daher das benachbarte Bahrain unterstützt, die Demokratiebewegung niederzuschlagen. Truppen und gepanzerte Fahrzeuge sind in Marsch gesetzt worden. Der Verkauf von Kampfpanzern ist ein falsches Signal. Die Rüstungsspirale dreht sich dadurch noch schneller. Saudi-Arabien und seine Nachbarländer kaufen seit einigen Monaten Kampfflugzeuge, Hubschrauber und anderes Kriegsgerät in Milliardenhöhe. Die saudische Regierung sieht sich nicht nur im Innern durch die Demokratiebewegung bedroht, sondern auch von außen durch den Iran. Sicher, die Bundesregierung möchte mit dem Rüstungsdeal den Aufstieg Teherans und den iranischen Einfluss in der Region eindämmen. Doch Waffenlieferungen aus geopolitischen Gründen sind der falsche Weg. Hinzu kommt, dass Saudi-Arabien keine Landgrenze mit dem Iran hat. Leopard-Kampfpanzer hätten daher für eine mögliche Auseinandersetzung mit Teheran einen nur begrenzten Wert. Das Panzergeschäft ist eine eindeutige Abkehr von der bisher restriktiven Rüstungsexportpolitik der Bundesregierung. Berlin hatte bereits vor einiger Zeit den Verkauf von Eurofightern nach Saudi-Arabien akzeptiert. In dem Land werden inzwischen moderne deutsche G36 Sturmgewehre in Lizenz produziert. Dass Israel diesmal nicht laut gegen den Panzerdeal protestiert, ist nicht verwunderlich. Denn Jerusalem bemüht sich schon seit längerem um die Lieferung eines 6. U-Bootes aus Deutschland zu möglichst günstigen Konditionen. Experten gehen davon aus, dass dieses U-Boot in Israel mit Nuklearwaffen ausgestattet wird. Wenn die Bundesregierung aber Ja sagt zum Export von Leopardpanzern nach Saudi-Arabien, dann kann sie schwer Nein sagen zur U-Boot-Lieferung nach Israel. Eine fatale, eine gefährliche Entwicklung. Es ist höchste Zeit, dass über Rüstungsexporte öffentlich diskutiert wird. Darüber darf nicht mehr im geheimtagenden Bundessicherheitsrat entschieden werden. Diese Geheimniskrämerei ist einer Demokratie unwürdig.
Andreas Flocken kommentierte im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Die Enttäuschung in München ist groß. Man hatte sich ja doch einige Hoffnungen gemacht, dass man vielleicht doch zur Auswahl kommt bei der Austragung der Olympischen Winterspiele im Jahr 2018. Gegen Annecy in Frankreich und Pyeongchang, das waren die drei Konkurrenten. Zum Schluss fiel die Entscheidung des Olympischen Komitees heute in Durban, Südafrika, für Südkorea. Aus Südkorea, Klaus Stecker.
Das Münchner Wintermärchen ist nicht wahr geworden. Das Wunder von Durban blieb aus.
The International Olympic Committee has the honor of announcing.
Traurige Gewissheit, als IOC-Präsident Jacques Rogge um exakt 17.18 Uhr laut raschelnd den Umschlag öffnete.
Pyeongchang!
Pyeongchang hat es im dritten Anlauf geschafft und nach Niederlagen gegen Vancouver und Sochi war diesmal nicht einmal ein zweiter Wahlgang nötig. Die Südkoreaner, nervös, ein wenig technokratisch, aber mit üppigen Sponsorenmitteln ausgestattet, setzten sich durch mit ihrer Olympia-Expansion nach Asien und waren entsprechend aus dem Häuschen. Das Ergebnis war am Ende mehr als deutlich. Die Münchner mit ihrer rational überzeugenden, aber auch emotionsreichen Präsentation konnten offenbar keinen entscheidenden Boden mehr gut machen. Am Ende reichte es nicht. Katharina Witt brach in Tränen aus.
Klar, dass man enttäuscht ist. Ist logisch. Ganzen anderthalben Jahr nur unterwegs sein, aber vor allen Dingen nach der heutigen Präsentation, wo wirklich eigentlich alle gekommen sind und gesagt haben, Mensch, das ist wirklich ein überzeugendes Konzept. Aber vielleicht waren dann doch vorher schon die Entscheidungen gefallen.
Bayern Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer mahnte zur Sportlichkeit.
Jeder, der Sport treibt, und ich betrachte das auch als sportlichen Wettbewerb, der muss auch mit der Situation leben können, dass er nicht gewinnt.
Auch bei den Südkoreanern waren Tränen geflossen. Aber schon bei der Präsentation der Gouverneur weinte und riss sogar die Übersetzerin ins Tränental.
Also er war zweimal immer dabei, was wir verloren haben. Deswegen ist sehr, sehr traurig. Er wird das nicht dreimal erleben.
Grund zum Weinen haben die Koreaner nun nicht mehr.
Our vision, new horizon.
Pyeongchang, so Bewerbungschef Cho, wolle den Wintersport nach Asien tragen und damit das größte Erbe aller Zeiten hinterlassen.
All times.
München aber muss sich erst mal sammeln und dann über eine Neubewerbung entscheiden. Christian Neureuther wollte kein Trübsal blasen und blickte ganz Sportsgeist schon wieder nach vorn.
Jetzt geht man in meinen Augen in die zweite Runde.
Die Olympischen Winterspiele 2018 werden in Pyeongchang, Südkorea, ausgetragen. Das war ein Beitrag von Klaus Stecker. Zum 1. Januar 2013 sollen Steuern und Abgaben gesenkt werden. Ein paar Euro mehr für jeden Bürger, Milliardenbelastungen für den Staatshaushalt. Deshalb sind die schwarz-gelben Pläne ja auch nicht unumstritten. Wie dem auch sei, heute hat das Kabinett jedenfalls Ja gesagt und zugleich den Entwurf für den Haushalt auf den Weg gebracht. In dem sind die Steuersenkungen allerdings noch nicht berücksichtigt. Aus Berlin, Dietmar Riemer.
Deutschland, sagt der Finanzminister, ist unterwegs. Und zwar so.
Alles in allem sind wir mit dieser Haushalts- und Finanzpolitik auf einem guten Weg.
Und der führt Schritt für Schritt aus der Neuverschuldung. Denn Schäuble tritt auf die Schuldenbremse, weil der Bund mittlerweile 1,3 Billionen Euro Schulden hat. Im nächsten Jahr kommen noch 27 Milliarden dazu, im Steuersenkungsjahr 2013 dann fast 25 Milliarden und so fort, bis eine Bundesregierung dann 2016 höchstens noch 10 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen darf. Aber das sind Pläne.
Sie machen einen Fehler, wenn Sie glauben, der Plan ersetze die Wirklichkeit.
Und die sieht kurzfristig für 2012 so aus. Ausgaben 306 Milliarden Euro, Einnahmen aber nur 279 Milliarden Euro. Das meiste Geld wird ausgegeben für den Etat Arbeit und Soziales. 126 Milliarden. Posten Nummer zwei, schon die Zinslasten des Bundes. Der Bund muss nämlich 40,5 Milliarden Euro Zinsen zahlen im nächsten Jahr. Tendenz steigend. Zum Vergleich die Investitionen, die liegen nur noch bei ca. 25 Milliarden Euro. Auf diesem Boden der Tatsachen betrachtet der Finanzminister dann auch die sogenannten Steuersenkungspläne der Koalition, die aber doch nichts anderes sind als der Versuch, die inflationsbedingten Mehreinnahmen aus der sogenannten kalten Progression zu bändigen. Das, so Schäuble, werde auch funktionieren am 01.01.2003, auch wenn er in der mittelfristigen Finanzplanung dafür keinen Posten extra ausgewiesen hat. Schäuble dementiert auch heftig Meldungen, für Steuersenkungen dieser Art, eben zur Bändigung der kalten Progression, fordere er konkrete Einsparvorschläge.
Völlig frei erfunden. Völlig frei erfunden.
Schäuble ist sich sicher, dass alle Risiken der Haushaltspolitik wie etwa Euro-Stabilisierung, hier das Stichwort Griechenland, oder Zinserhöhungen durch eine vorsorgende mittelfristige Planung zu bewältigen sind. Was SPD-Chef Gabriel in seiner Bewertung des Bundeshaushalts 2012 und der mittelfristigen Finanzplanung überhaupt nicht erkennen kann.
Die Bundesregierung hat heute einen Haushaltsentwurf verabschiedet, der keinerlei Vorsorge für denkbare Risiken in der wirtschaftlichen Entwicklung oder vom Euro trifft. Stattdessen philosophiert die Bundesregierung über völlig unfinanzierbare Steuersenkungen, die auf Pump finanziert sind.
Und die kleinen Einkommen gar nicht entlasten können, weil auf diese ohnehin fast keine Steuern mehr zu entrichten seien. Nun geht der Haushaltsentwurf der Bundesregierung nach der Sommerpause in die parlamentarischen Beratungen. Und gewitzte Haushälter im Bundestag fragen natürlich immer nach versteckten Posten. Aber
wir haben im Haushalt nicht Luft und nicht irgendwelche großen Geheimnisse, sondern die ganze Zukunft ist ein Geheimnis. Sie wissen nie so ganz genau, wie sich die Zahlen entwickeln.
Dietmar Riemer berichtete aus Berlin. Ein Dreimaster unter vollen Segeln ist zweifellos ein majestätischer Anblick. Und doch war es bis heute fraglich, ob die Gorch Fock weiter für Deutschland segelt. Denn was sich auf und unter ihren Decks ereignete, Das war weniger schön als die Postkartenansichten des sogenannten Weißen Schwans. Ein tödlicher Unfall, Vorwürfe über Schikane, sexuelle Belästigung und unwürdige Rituale. Der Kommandant vom damaligen Verteidigungsminister Guttenberg abberufen. Im Verteidigungsausschuss des Bundestages wurde heute der Untersuchungsbericht vorgelegt und der Weg freigemacht, damit die Gorch Fock weitersegeln kann. Wie es dazu kam, berichtet Anja Günther.
Es ist ja eher selten, dass sich Koalition und Opposition mal einig sind. Im Bundestagsverteidigungsausschuss war das heute so. Der CDU-Abgeordnete Ingo Gädichens war selbst ein wenig überrascht, dass so sachlich über den abschließenden Untersuchungsbericht des Bundesverteidigungsministeriums zu den Vorfällen auf der Gorch Fock diskutiert wurde.
Als Fazit steuert die Gorch Fock jetzt ruhiges Fahrwasser an. Dieses Segelschulschiff der deutschen Marine bekommt einen Neustart mit einem neuen Kommandanten, mit einem neuen Ausbildungskonzept. Und wird damit Ausbildungsplattform der deutschen Marine bleiben.
Die Gorch Fock hat eine Zukunft, zumindest wenn es nach den meisten Parlamentariern geht. Endgültig fällt die Entscheidung erst, wenn auch eine unabhängige Kommission den Weiterbetrieb des Segelschulschiffs empfiehlt. Dieser Bericht kommt Ende Juli. Umid Nuripur von den Grünen jedenfalls findet, dass die Bundeswehr die Gorch Fock braucht.
Weil die Bundeswehr aus demokratischen Zeiten so viele emotionale Symbole gar nicht hat. Die Frage ist nicht, ob es das Schiff gibt, sondern was eigentlich an Deck passiert.
Umfassende Aufklärung war nötig und Konsequenzen mussten gezogen werden nach dem tödlichen Sturz einer jungen Kadettin aus der Takelage der Gorch Fock im November 2010. Die Kieler Staatsanwaltschaft und das Verteidigungsministerium gehen von einem Unfall aus. Elke Hoff, FDP, kommentiert das so.
Der Umstand, dass die Staatsanwaltschaft keine Ermittlungen aufgenommen hat, jetzt bezogen auf die tödlichen Ereignisse auf der Gorch Fock, zeigt schon, dass es eben keinerlei Anhaltspunkte dafür gibt, dass hier ein Fremdverschulden vorliegt. Aber wichtig ist, dass man merkt, es gab Mängel in der Ausbildung, es gab Mängel in der Organisation.
Auf der Gorch Fock lag in Sachen Betreuung und Führung der jungen Kadetten einiges im Argen. Und zwar über einen längeren Zeitraum. Von Fehlverhalten der Stammbesatzung ist im Abschlussbericht die Rede. Es wird sich einiges ändern auf dem Segelschulschiff, erklärte der CDU-Obmann im Ausschuss Ernst-Reinhard Beck.
Dass man also eben sich verstärkt etwa auch um die Auszubildenden an Bord bemühen will. Und weil die Gesamtverantwortung beim Kommandanten liegt, wird auch Schatz nicht mehr zurückkehren als Kommandant, sondern das Schiff soll einen kompletten Neustart erleben. Das macht die Marine wahrscheinlich im Herbst.
Geplant ist auch, die Vorausbildung der Offiziersanwärter an Land zu verbessern. Auf körperliche und psychische Fitness müsse mehr geachtet werden, sagte die SPD-Abgeordnete Karin Evers-Meyer.
Das fängt damit an, dass die Offiziersanwärter schon, bevor sie in See stechen, eine Woche auf dem Schiff üben können. Man wird ja fortan in Mürwik einen Mast aufstellen. Da werden die Offiziersanwärter schon diese Dinge üben können.
Noch liegt die Gorch Fock im Heimathafen Kiel. Im Herbst wird der Dreimaster an die Marineschule Mürwik bei Flensburg verlegt. Dann soll der neue Ausbildungsjahrgang starten.
Bis zum Schluss bestritt Karl Theodor zu Guttenberg jede vorsätzliche Täuschung in seiner Doktorarbeit, auch als die Uni Bayreuth längst zu einem anderen Ergebnis gekommen war. Silvana Koch-Merin rechtfertigte sich sinngemäß so, dass ihre Uni selbst schuld sei, wenn sie eine so mäßige Doktorarbeit anerkannt habe. Und nun, die Plagiatsjäger sind unermüdlich, gibt es einen neuen Vorwurf gegen einen promovierten Politiker. Niedersachsens Kultusminister Bernd Althusmann soll zumindest schludrig zitiert haben. Aus Hannover, Dirk Banse.
Die Schweißperlen auf der Stirn sind nicht zu übersehen. Er klammert sich an sein Manuskript. Bernd Althusmann ist nervös an diesem Vormittag. Er weiß, die Plagiatsvorwürfe könnten ihn ins Straucheln bringen. Niedersachsens Kultusminister wählt die Vorwärtsverteidigung.
Für mögliche handwerkliche Fehler in meiner Arbeit entschuldige ich mich aufrichtig als KMK-Vorsitzender und auch als niedersächsischer Kultusminister. Ist es meine Pflicht, auch im Umgang mit eigenen Fehlern mit gutem Beispiel voranzugehen.
Aber eines stellt er auch unmissverständlich klar. Die Vorwürfe gegen ihn hält er für weit weniger gewichtig als die, die Ex-Verteidigungsminister zu Guttenberg und die ehemalige FDP-Vorzeigefrau Koch-Merin zu Fall gebracht haben.
Es handelt sich nicht um den Vorwurf der Übernahme fremder Texte ohne Quellenangabe wie bei vergleichbaren Fällen der letzten Wochen und Monate. Vielmehr geht es um den Vorhalt, dass in meiner 2007 abgegebenen Arbeit einzelne Zitate möglicherweise nicht einem ausreichenden wissenschaftlichen Standard entsprechen könnten. Alle übernommenen Textstellen habe ich mit Quellenangabe, also Autoren und auch Seitenzahl, gekennzeichnet. Es gab keinen Täuschungsversuch. von meiner Seite.
Und das versucht er zu belegen mit Textauszügen aus seiner Doktorarbeit. Es sei ein wissenschaftlicher Streit über das richtige Zitieren, meint Althusmann. Er habe seine Arbeit nach bestem Wissen und damals bekannten Zitierstandards angefertigt. Dass diese Arbeit jetzt in der Kritik stehe, habe er nicht erwartet.
Ich habe in den Wochen, seitdem das in anders gelagerten Fällen losging, mehrfach darüber nachgedacht, ob ich selber in meiner ja doch einige Jahre zurückliegenden Zeit unter Umständen Fehler gemacht haben könnte. Ich habe mir die Arbeit dann auch einmal vorgenommen und habe sie durchgeblättert und bin auf eine so große Zahl von Quellen gestoßen, dass ich für mich entschieden habe, nein, das ist nicht der Fall. Umso überraschender war für mich der Vorhalt Ende letzter Woche.
Allerdings, auch Althusmann ist bewusst, dass der Plagiatsvorwurf im Raum steht, die Technik des verschleierten Kopierens, wie es die Zeit nennt. Zitate seien nicht richtig gekennzeichnet, Abbildungen würden übernommen, ohne die Quelle genau zu nennen, Anführungsstriche falsch gesetzt. Hier wird versucht, Übernahmen zu verschleiern mit dem Ziel, die eher geringe eigene wissenschaftliche Leistung zu kaschieren. Anders ausgedrückt, das sei eine Doktorarbeit leid. Ob es sich nun wirklich um handwerkliche Fehler handelt oder doch um bewusste Täuschung, darüber wird jetzt die Universität Potsdam urteilen. Er habe die Uni gebeten, seine Doktorarbeit zu überprüfen. In 4 Wochen soll das Ergebnis vorliegen, sagt Althusmann. Und er sehe dieser Prüfung gelassen entgegen, bekräftigt er. Sein Doktorvater sehe das genauso. Doch der Minister ist lang genug in der Politik, um zu wissen, dass an diesem Ergebnis seine Ämter hängen. Vorsitzender der Kultusministerkonferenz und niedersächsischer Kultusminister. Der Mann weiß, was auf ihn zukommt.
Die 4 Wochen jetzt für mich, das werden sicherlich harte Wochen werden.
Plagiatsvorwürfe gegen den niedersächsischen Kultusminister. Ein Bericht von Dirk Banse. Lang wurde diskutiert über die sogenannte Ampel auf Tiefkühlpizzen, Schokoriegeln, Kartoffelchips. Rot hieße jede Menge Zucker und Fett, gelb geht so, grün ist gesund. In Großbritannien gibt's das seit langem, aber ganz so weit wollte die Europäische Union dann am Ende doch nicht gehen. Nach 3-jährigen Verhandlungen hat das EU-Parlament heute neue Regeln für die Lebensmittelkennzeichnung beschlossen. Die gelten dann ab 2014. Martin Bohne sagt Ihnen, was draufstehen muss.
Um 13.21 Uhr konnte Renate Sommer 3 Kreuze machen. Die überwiegende Mehrheit der Parlamentarier hatte bei der Abstimmung auf den Ja-Knopf gedrückt, auf den aus der Sicht der CDU-Politikerin richtigen Knopf. Das von ihr maßgeblich formulierte Gesetz zur Kennzeichnung von Nahrungsmitteln war damit durch.
Und ich hoffe, dass ich nicht in ein großes schwarzes Loch falle, denn seit 3 Jahren beschäftige ich mich fast rund um die Uhr mit diesem Verordnungsentwurf zur Lebensmittelkennzeichnung. Sehr, sehr schwierig, sehr technisch, sehr umstritten.
Unzählige Gespräche mit Verbraucherschützern und mit Lobbyisten der Nahrungsmittelindustrie liegen hinter Renate Sommer. Etliche Verhandlungsrunden mit dem Ministerrat, also den Vertretern der EU-Regierungen, dem zweiten europäischen Gesetzgeber. Renate Sommer steht zu den Kompromissen, die schließlich gefunden wurden. Eine deutliche Verbesserung für den Verbraucher sei herausgekommen.
Vieles steht in dem Gesetz, was in Deutschland schon freiwillig aufgedruckt wird, aber das wird jetzt verpflichtend. Viele, viele neue Kennzeichnungen werden verpflichtend.
Vor allem natürlich die Nährwertangaben. Sowohl der Energiegehalt als auch der Gehalt an Fetten, Kohlenhydraten, Eiweißen, Zucker und Salz müssen künftig auf der Verpackung aufgedruckt sein. Und für Renate Sommer sogar das Allerwichtigste, das alles gut lesbar.
Wir haben heute eben schon sehr viel draufstehen, aber man kann es oft nicht lesen, weil es undeutlich gedruckt ist, zu klein gedruckt ist. Wir haben Regeln festgelegt dafür, dass es lesbar sein wird.
1,2 mm muss ein kleines X mindestens messen. Die Schrift muss geradlinig sein und sich farblich vom Hintergrund gut abheben. Bei kleineren Packungen kann auch die Schriftgröße ein bisschen kleiner ausfallen und bei ganz kleinen Packungen dürfen die Hersteller sogar ganz auf die Nährwertangaben verzichten. Verbraucherschützer sind daher weniger begeistert als Renate Sommer. Die grüne Europaabgeordnete Rebecca Harms stört, dass die Nährwerte auf der Verpackungsrückseite versteckt werden können. Aber Rebecca Harms findet auch vieles an der neuen Verordnung gut.
Zuerst mal ist bei Fleisch gut, dass die Herkunft von Fleisch jetzt gekennzeichnet wird. Und zwar sowohl für frisches Fleisch als auch für gefrorenes Fleisch.
Außerdem sollen die Verbraucher besser vor Etikettenschwindel geschützt werden. Bei Lebensmittelimitaten muss der wahre Inhalt klar benannt werden. Und zwar auf der Vorderseite direkt neben dem Markennamen. Mit Enzymen zusammengeklebtes Formfleisch muss so den Hinweis aus Fleischstücken zusammengesetzt enthalten. Auch die Aufmachung darf keine falschen Erwartungen mehr wecken. Auf einem Früchtejoghurt, so ein Beispiel von Renate Sommer, der nur aus Aroma und Farbstoffen besteht, dürfen keine Fotos von frischem Obst zu sehen sein.
Oder sie dürfen einen Analogkäse nicht in eine transparente Folienverpackung packen, weil der Kunde ihn sehen kann durch die Verpackung und damit den Eindruck gewinnt, das ist ein richtiges Stück Käse.
Die Verordnung tritt wahrscheinlich Ende des Jahres in Kraft. Dann haben die Hersteller allerdings noch 3 bis 5 Jahre Zeit, bis sie die neuen Regeln anwenden müssen.
Vor Bankenkrise und griechischem Eurodrama wussten vermutlich die wenigsten Normalbürger, was Ratingagenturen sind und wie viel Macht sie haben, weil sie nämlich die Kreditwürdigkeit von Staaten und Firmen öffentlich benoten. Portugiesische Staatsanleihen wurden heute von der Agentur Moody's um ganze 4 Stufen heruntergesetzt, was so viel heißt wie Ramschpapiere. Rainer Spiegelhauer über die Reaktionen aus Portugal.
Unmoralisch und beleidigend sei die Entscheidung von Moody's, so der Chef der größten portugiesischen Bank, der Caixa Geral de Depósitos. Portugals Staatsanleihen als Ramschpapiere einzustufen, sei nicht nur ein Angriff auf Portugal, sondern auch auf die EU-Kommission, die Mitgliedstaaten und den Internationalen Währungsfonds, so Fernando Faria. Der angesehene Wirtschaftswissenschaftler und ehemalige Industrieminister Luís Amaral nannte die Herabstufung voreilig und übertrieben. Sie komme einer terroristischen Attacke auf die neue Regierung gleich. Die bemüht sich seit Amtsantritt, Entschlossenheit zu demonstrieren. Gestern verkündete Carlos Moedas, Staatssekretär des Präsidialamtes, die Einrichtung einer Monitoring-Gruppe, die die Umsetzung der vereinbarten Sparmaßnahmen begleiten soll. Diese Gruppe wird nicht nur beobachten, sie wird auch Lösungsvorschläge unterbreiten und den Ministern Unterstützung bieten, wenn es darum geht, gemeinsam mit dem Finanzminister die Vereinbarungen mit der Troika umzusetzen. Das ist fundamental, um aus unserer schwierigen Lage herauszukommen und gegenüber der Troika, aber auch im eigenen Land, vollständige Transparenz zu gewährleisten. Auch erste konkrete Schritte hat die Regierung unternommen. Finanzminister Vitor Gaspar kündigte erst gestern an, die goldenen Aktien in 3 Staatsunternehmen abzuschaffen. Dies ist einer der Eckpunkte in den Vereinbarungen mit der EU-Kommission und dem Internationalen Währungsfonds, den wir bis spätestens Ende Juli umsetzen mussten. Die Entscheidung von Moody's, Portugals Kreditwürdigkeit dramatisch herabzustufen, sei unverständlich, so der Finanzminister. Die Ratingagentur habe nicht gewürdigt, dass es in Portugal einen breiten politischen Konsens für Sparmaßnahmen gibt, so Gaspar. Die Regierung wolle sogar über die vereinbarten Ziele hinausgehen, so der Finanzminister. Ministerpräsident Pedro Passos Coelho hatte vergangene Woche schon einen Solidaritätszuschlag zur Einkommenssteuer angekündigt. An der Börse fielen heute Vormittag die Kurse kräftig. Als Reaktion auf die Entscheidung der Ratingagentur gab der Leitindex um rund 2,5% nach. Bankenwerte verloren deutlich mehr. Zugleich stiegen die Risikoaufschläge für portugiesische Anleihen auf dem sogenannten Sekundärmarkt auf einen neuen Rekordwert. 10-jährige Anleihen wurden dort mit knapp 12% Zinsen gehandelt.
Für das Statistische Bundesamt in Wiesbaden besteht die Welt hauptsächlich aus Zahlen. Zahlen, mit denen sich Entwicklungen in Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt ablesen lassen und die zusammengefasst werden in fast 400 Statistiken. Eine davon ist die Statistik über die Unfallentwicklung in Deutschland mit bemerkenswerten Zahlen in diesem Jahr. Katharina Busse informiert.
Die Zahlen des Statistischen Bundesamtes, sie sind so nüchtern wie beängstigend. 2010 ereignete sich alle 13 Sekunden ein Verkehrsunfall auf deutschen Straßen. Dabei wurde fast jede Minute ein Mensch verletzt, alle 2 Stunden verunglückte ein Verkehrsteilnehmer tödlich. Und doch sprechen die Statistiker von einer positiven Bilanz. Präsident Roderich Egeler.
Mit 3.648 Personen gab es im Jahr 2010 so wenig Verkehrstote wie noch nie seit 1950 auf deutschen Straßen.
Auch die Zahl der Verletzten ist im vergangenen Jahr um rund 7% gegenüber 2009 deutlich gesunken. Ist das Fahren auf Deutschlands Straßen also sicherer geworden? Keineswegs, so die Behörde. Das Gegenteil ist der Fall. Tatsächlich war das vergangene Jahr das unfallreichste Jahr seit 1999. Mehr Unfälle, aber weniger Verkehrstote denn je. Was nicht so recht zusammenpassen mag, hatte 2010 einen naheliegenden Grund: den strengen Winter.
Auf Schnee- und eisglatten Straßen ereignen sich zwar mehr Unfälle, aber es bleibt doch häufiger beim Sachschaden, da nicht so schnell gefahren wird.
Das 2001 von der EU-Kommission gesetzte Ziel, die Verkehrstotenzahl bis 2010 zu halbieren, hat Deutschland mit einem Rückgang von 48% knapp verfehlt. Und dennoch, was die Verkehrssicherheit angeht, steht die Bundesrepublik im europäischen Vergleich auf einem stabilen 5. Platz.
Und das war's im Echo des Tages. Der Podcast zur Sendung finden Sie unter ndr.de/info und www.ndr.de. Tschüss und schönen Abend. Mein Name ist Holger Senzel.